wollen wir uns etwas anschauen, ich sage gerne, aus der Schatzkammer des Alten Testamentes. Und zwar meine ich damit, es gibt einen Fundus von Erlebnissen von Menschen, die im Glauben unterwegs waren mit Gott, die ihre tiefsten Empfindungen aufgeschrieben haben. Und ich spreche da von den Psalmen, wo wir also Brüder haben, die Dinge aufgeschrieben haben, Erlebnisse, die sie gemacht haben, Höhen, Tiefen, die sie durchlebt haben, große Ereignisse, die sie erlebt haben mit Gott, wo sie Gott loben und danken. Es kommen aber auch Zweifel zum Ausdruck, auch ein Hadern im Glauben, warum geht es den Ungläubigen besser als mir? Und ganz authentisch lesen wir ganz viel in diesen Psalmen, Glaubenserlebnisse von Glaubensmännern des Alten Testaments. Und auch wenn diese Psalmen schon über 3000 Jahre gegebenenfalls alt sind, haben sie uns auch heute noch etwas zu sagen und sprechen in unsere Situation hinein. Und wir können daraus Kraft schöpfen, Mut fassen, auch für unser heutiges Glaubensleben. Von den 150 Psalmen wollen wir uns heute nur einen anschauen. Und das ist der Psalm 8. Und den möchte ich mit euch einmal durcharbeiten und dann einmal schauen, was wir da lernen können für uns. Dieser Psalm 8 ist geschrieben von David. David hat übrigens die meisten der Psalmen verfasst. 73 der 150 Psalmen sind von ihm geschrieben und einer davon ist dieser Psalm 8. Man könnte ihn mit der Überschrift auch als Schöpfungspsalm bezeichnen. Ihr werdet die meisten Verse davon schon kennen. Ich denke, die meisten von euch haben ihn schon gelesen. Aber wir wollen einfach die Schönheit dieses Psalms uns einmal anschauen und dann auch Gott als Schöpfer darin erkennen. Vers 1 steht dem Chorleiter nach der Gittit, ein Psalm von David. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Hier steht als erstes mal Herr bei mir in so Sperrdruck, also in Großbuchstaben. Das bedeutet eigentlich, dass hier im hebräischen Text Yahweh steht oder Yahweh. Und dann steht hier Yahweh, unser Herr. Wie herrlich ist dein Name. Damit wird eigentlich deutlich, dass David diesen Gott als den einzigen und auch seinen persönlichen Gott anspricht. Er ist sich also bewusst, dass er eine Beziehung zu diesem Gott hat, dass es nicht ein höheres Wesen weit weg von ihm ist, sondern dass er ihn mit Namen ansprechen kann und dass er ihn auch als persönlichen Herrn erfahren hat. Und er erkennt ihn auch an als den einen, den einzigen mit seiner Herrlichkeit, seiner Majestät und wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde und der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Also beides, sowohl hier auf der Erde wie auch im Himmel. Also alles, die ganze Welt, wie wir sie kennen, und darüber hinaus, das ist eigentlich Gottes Platz und Gottes Größe. Und er erkennt das hier an in dem Vers 2, dass er Gott als den allmächtigen, großen, majestätischen anerkennt, der über allem steht, sowohl Erde wie auch Himmel. So steigt er ein in diesen Schöpfungspsalm und dann sehen wir im Vers 3, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen und zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Interessante Wendung jetzt hier am Beginn dieses Psalms. Wir kommen vom Lob Gottes und von der Anerkennung der Größe Gottes zu einer Aussage, dass aus dem Munde der Kinder und Säuglinge Macht gegründet wird. Da steht bei mir auch in den Anmerkungen ein Verweis auf das Matthäusevangelium, wo eine Begebenheit uns geschildert ist, wo der Herr Jesus selber diesen Psalm hier zitiert. Matthäus 21 können wir mal aufschlagen, um einmal herauszufinden, wie das auch zu verstehen ist, dass aus dem Mund von Kindern und Säuglingen Macht gegründet wird. Und zwar steht in Matthäus 21 ab Vers 12 die Begebenheit der Tempelreinigung, wo der Jesus in Jerusalem im Tempel ist und sieht, was da los ist. Und dann lesen wir ab Vers 12 im Kapitel 21. Und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften, kauften. Und die Tische der Wechsler, die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber spricht zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Hier sehen wir eine Begebenheit, wie der Herr Jesus selber aus dem Psalm 8 zitiert, aus diesem Vers 3. Kinder, die im Tempel schrien und Gott lobten, Hosanna, dem Sohn Davids, aus dem Mund von Unmündigen hat er Macht gegründet. Oder hier sagt der Jesus, Lob bereitet, Lob Gott bereitet. Welche anderen Begebenheiten kennen wir vielleicht, wo wir von Kindern lesen, die Macht gegründet haben? Wir denken an Mose. Mose wurde ja mit wenigen Monaten in einem Korb ausgesetzt im Nil. Und er weinte. Und das Weinen dieses Kindes drang an die Ohren der Tochter des Pharao. Und diese Frau nahm Mose auf, adoptierte ihn und er konnte aufwachsen im Ägypten, im Haus des Pharao. Und durch diese Begebenheit, dass er als Säugling, als Kind dort aufgenommen wurde von der Tochter des Pharao, wurde dann letztendlich ja das Volk Gottes aus dem Land Ägypten herausgeführt. Mose war der Führer, der sie dort herausgeholt hat, natürlich mit der Hilfe Gottes. Aber Gott benutzte Mose, ein Säugling, der geschrien hat, was zu Ohren kam, und er zu einem Retter wurde aus der Sünde heraus in Ägypten. Wir kennen die Geschichte von David, als er als Jüngling gegen Goliath kämpfte. Er war eigentlich kein Kriegsmann, er war ein Hirte. Und er zog auch gar nicht die Waffenrüstung an, so wie das die anderen machten, die da ins Feld zogen. Und er war sich nur dessen bewusst, hier ist ein Unbeschnittener, der die Schlachtreihen Gottes verhöhnt und da will ich doch mich einbringen. Und er zog mit Gott gegen Goliath aus und konnte ihn besiegen. Ein Jüngling, der kein kampferprobter Mann war, wo aber die Macht Gottes deutlich wurde. Oder das größte Beispiel eines Kindes, der Jesus, der selber als Säugling auf diese Erde kam, um hier uns zu erkaufen von Schuld und Sünde. Wir werden in der kommenden Adventszeit uns daran erinnern, wie Gott Mensch wurde, wie er als Säugling hier kam, in eine Krippe hineingelegt, im Stall geboren, in Niedrigkeit, in der Beschränktheit eines Körpers, hat sich Gott selbst auf diese Erde begeben, um dann einen großen Sieg am Kreuz von Golgatha zu erringen. Daran haben wir uns heute Morgen in der ersten Stunde erinnert. Wir sehen also auch da immer wieder im Wort Gottes Säuglinge, Kinder, aus denen dann Gott Macht gegründet hat und große Dinge entstanden sind. Dann wollen wir uns weiter anschauen, den Vers 4. Jetzt kommen wir zu dem Thema Schöpfung. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Habt ihr in der letzten Zeit schon mal an den Himmel geguckt? Habt euch die Sterne angeschaut, den Mond? Habt ihr euch an der Schönheit, der Größe Gottes erfreut? An der Allmacht, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass Gott all diese Sterne geschaffen hat? Leider ist es ja so, dass wir hier, beeinflusst durch Licht um uns herum, gar nicht mehr so viel erkennen können von dieser Pracht und dieser Schönheit, dass wir diese vielen, vielen Sterne, die Hunderten und Tausenden von Sternen, gar nicht so richtig sehen können, wenn wir am Nachthimmel mal nach oben gucken. Meine Frau und ich, wir machen das immer, wir gehen auch schon mal abends raus, wenn es dunkel ist, schauen wir nach oben, dann sehen wir ein paar Sternzeichen oder auch die Sterne an sich. Wir waren aber auch letztes Jahr in Schweden im Urlaub und da ist diese Lichtverunreinigung gar nicht mehr so groß, wie es hier der Fall ist. Und wir waren zur Zeit der Perseiden dort. Das heißt, im August oder Mitte August gibt es ganz viele Sternschnuppen, die in dieser Zeit dann in einigen Abenden in sehr hoher Konzentration dann zu sehen sind, wo pro Minute 2 Sternschnuppen zu sehen sind. Und wir haben die Zeit genutzt, wir waren im August dort, wir haben dann, als es ungefähr 11 Uhr abends war, haben wir uns eine Decke genommen, haben uns auf die Wiese gelegt, auf den Rücken und haben nach oben in den Himmel geschaut und gewartet. Und tatsächlich, wir haben einige Sternschnuppen sehen können. Und wir erinnern uns auch immer gerne daran, das war auch, als wir mal spät abends von einem Tagesausflug zurückkamen in Schweden, wie wir aus dem Auto ausstiegen und wir konnten die Milchstraße sehen. Ein helles Band von Sternen wie eine Wolke, die quer über den Himmel war. Das sehen wir hier schon kaum noch oder gar nicht, weil so viel Licht um uns herum ist, dass wir diese Pracht und Schönheit gar nicht erkennen können. David damals, wenn der nachts rausgegangen ist, da gab es keine Straßenbeleuchtung, kein elektrisches Licht, wenn die nachts rausgegangen sind, dann haben die diese Menge an Sternen gesehen am Firmament. Und es war für sie gewaltig, es war für David außergewöhnlich, ein solches Schauspiel, eine solche Pracht. Und mit dem Wissen, was wir heute haben, wenn wir uns vorstellen, wie weit die Weiten des Universums sind, dass wir nie in unserem Leben auch nur annähernd aus dem Sonnensystem überhaupt rauskommen, geschweige denn in andere Galaxien oder an das Ende des Universums, das sprengt unseren Verstand, das sprengt unser Denkvermögen, wenn wir uns das vorstellen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, dann kommen wir ins Staunen über die Größe Gottes. Der hat das alles gemacht. Der ist noch viel größer als dieses Universum, was wir mit unserem Verstand gar nicht mehr fassen können. Unendliche Ausmaße, die dieses All und das Universum hat. Und wenn wir uns über die Schöpfung Gottes Gedanken machen und vom Makrokosmos in den Mikrokosmos hineinschauen, wenn wir jetzt nicht die Sterne anschauen, sondern die Zellen oder noch kleiner, die Atome, kann man schlecht mit dem Auge sehen, aber wir haben natürlich Möglichkeiten, uns Dinge auch deutlich zu machen, wie auch die kleinsten Bauteile des Lebens, wie sie beschaffen sind, wie sie aussehen und mit welch einer Ordnung und Präzision das alles gemacht ist. Und aus den vielen Billionen oder Milliarden von Zellen, aus denen wir bestehen, in jeder Zelle ist ein Zellkern drin. In jedem Zellkern ist die DNA vorhanden. Da steckt die ganze Information unseres Bauplanes drin. Das können wir uns gar nicht vorstellen, mit welch einer Präzision das alles gemacht ist. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach unvorstellbar, dass das alles durch Zufall entstanden sein soll. Mit einer solchen Ordnung und einer solchen Feinheit im Kleinen, wie aber auch im Großen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann müssen wir eigentlich auch niederfallen vor diesem großen Gott und sagen, du bist einfach wunderbar, du bist großartig und das ist alles deiner Finger Werk. Das hast du alles gemacht. Nicht nur mich, nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern alles hast du erschaffen. Auch das Universum. Meine Frau sagt so immer mal, warum gibt es eigentlich Farben? Warum so viele verschiedene Blumen? Warum so viele verschiedene Insekten, Tiere, Pflanzen? Es reicht doch auch, wenn wir schwarz-weiß sehen oder wenn es eine Blume gibt und einen Fisch und einen Vogel. Nein, wir sehen an dieser Fülle, und wir reden hier von der gefallenen Schöpfung, das ist nicht das, was zu Beginn bei Adam und Eva geschaffen wurde, sondern wir sehen die gefallene Schöpfung, wir sehen das, was nach der Sintflut übrig geblieben ist. Wenn wir alleine da die Fülle sehen, die Kreativität und die Größe, was wir alles entdecken können, und noch heute werden immer noch neue Tiere und Pflanzenarten entdeckt, selbst in unserem Land, in Deutschland, werden immer wieder noch neue Tiere und Pflanzen entdeckt. Da macht man sich eigentlich kaum einen Begriff von. Und das hat alles unser Gott gemacht. Das ist deiner Finger Werk. Und da stehen wir staunend davor und können nur vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Und im Gegensatz dazu, zu dieser Größe, sehen wir jetzt in Vers 5. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Wir sehen hier auf der einen Seite, Vers 4, diesen übergroßen, allmächtigen, majestätischen Gott und auf der anderen Seite jetzt Vers 5, uns Menschen. Und der Begriff, der hier in Vers 5 für Mensch steht, das ist Enos und das bedeutet schwacher Mensch, wo er also auch tatsächlich in dem Wort, was er hier benutzt, Enos, ausdrückt, im Angesicht deiner Größe, wenn ich mich da anschaue, bin ich doch ein schwacher Mensch. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, da ist der Begriff Adamas genommen, Sohn der Erde oder Erdgeborener. Also so wie tatsächlich Adam von der Erde genommen wurde und daraus Gott einen Menschen geformt hat, ihm den Odem des Lebens eingehaucht hat, diesem kleinen, unscheinbaren, bedeutungslosen Wesen, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Wir sind doch gemessen am Universum nicht mal ein Staubkörnchen, jeder einzelne von uns. Wir haben jetzt vor kurzem, haben wir im Fernsehen gehört oder in Tagesschau gehört, der 8-milliardenste Mensch lebt jetzt auf dieser Erde. 8 Milliarden, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das sind, wenn man die mal auf den Haufen stellen würde. Und jeder einzelne Mensch ist Gott wichtig. Er kennt jeden einzelnen Menschen. Und nicht mal ein Haar fällt von unserem Haupt, ohne dass Gott das nicht merkt. Das ist einfach unvorstellbar. Und diesen Menschen, diesem fehlbaren, diesem kleinen Würmchen, was sich hier auf der Erde regt, da gedenkt Gott. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast sowas Riesengroßes geschaffen, aber dir ist jeder einzelne Mensch wichtig. Du und ich, und er kennt uns mit Namen. Lesen wir im Buch Jesaja. Vers 6. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen, Mann und Frau, nach dem Bilde Gottes. Und er hat uns mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Wir haben einen Verstand, wir haben ein Bewusstsein, wir können reflektieren, wir können unsere Situation betrachten, wir sind genauso wie Gott es geschaffen hat, sind wir kreativ. Wir können Dinge erfinden. Wir können uns Dinge neu ausdenken. Wir können vieles schaffen. Er hat so viele Dinge in uns hineingelegt, die wir umsetzen können. Und wir lesen jetzt hier noch nichts von der Sünde, die in die Welt gekommen ist, sondern wir lesen jetzt erst einmal hier, Gott hat dem Menschen alles in seine Hand gelegt, damit er hier über die Werke seiner Hände herrschen soll. Er hat dem Adam den Auftrag gegeben, gib jedem Tier hier einen Namen. dass das ein Elefant und ein Krokodil und ein Löwe ist. Du bestimmst das und du sollst dich auch hier um diese Erde kümmern. Und du sollst sie bearbeiten, du sollst von ihr leben und du bist über sie gestellt. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Also diese Gotteswesen, diese Geschöpfe, wir sind ein klein bisschen darunter angesiedelt als Menschen, aber aufgrund unseres Bewusstseins und unseres Denkens unterscheiden wir uns von den Tieren, die Gott auch geschaffen hat. Aber er setzt uns als Herrscher über diese Schöpfung. Herrschaft bedeutet auch immer Verantwortung. Verantwortlich mit den Dingen umzugehen, die einem in die Hand gelegt werden. Und wenn wir uns umschauen, wie wir umgehen mit den Dingen, die uns Gott in die Hand gelegt hat, da müssen wir sagen, wir graben uns als Menschen eigentlich unser eigenes Grab. Wir leben über unsere Verhältnisse. Das tun wir im Kleinen, aber mittlerweile merken wir auch an allen Ecken und Enden, wir tun es auch im Großen. Und dieser Egoismus und dieser Materialismus und dieses immer mehr haben wollen, das wird ein Ende finden. Und diese Verantwortung, die wir haben, verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll mit den Dingen umzugehen, das gelingt uns als Menschheit nicht. Müssen wir einfach anerkennen. Als gefallene Menschen sind wir nicht in der Lage, diese Verantwortung, die uns Gott in die Hand gelegt hat, auch ordentlich auszuführen. Wenn wir sehen in Versen 8 und 9, da sehen wir, was uns an Dingen unterstellt ist als Menschen. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Und da könnte man eigentlich sagen, er meint hier im Grunde alles, was da so kreucht und fleucht. Schafe und Rinder, das nehme ich jetzt mal als Nutztiere, die Tiere, die wir als Menschen domestiziert haben und halten, um von der Milch, von ihrem Fell, von Fleisch und so weiter zu leben. Auch die Tiere des Feldes, das ist so alles, was in der freien Wildbahn lebt, auf der Erde. Aber auch die Tiere, Vögel des Himmels und des Meeres, Fische, ja, also alles, was hier in der Luft rumfliegt, alles, was im Wasser lebt, all das, was die Pfade der Meere durchzieht, all das ist uns als Mensch unterstellt. Und wir sollen darüber herrschen. Und wenn man dann auch mal so manche Bilder sieht, wie Massentierhaltung stattfindet, wie Menschen Tiere quälen, da wird die Verantwortung nicht wahrgenommen, die wir gegenüber dem Geschöpf haben. Ich arbeite in einer Umweltbehörde, dort auch in der Fischereibehörde. Dort wird auch das Thema Tierquälerei immer wieder mal zur Anzeige gebracht, weil Menschen die Tiere nicht ordentlich töten, sie lange quälen, weil sie lebende Fische zum Angeln benutzen und so weiter. Das sind Dinge, die auch heute noch der Gesetzgeber unter Strafe gestellt hat. Und das hat was mit dem Thema Verantwortlichkeit von uns gegenüber der Kreatur Tier zu tun, dass wir uns diesem Tier gegenüber ordentlich verhalten. All das hat uns Gott unterstellt. Er hat uns als Herrscher hier auf diese Erde gesetzt und als, man könnte sagen, Krone der Schöpfung sollten wir hier verantwortungsbewusst leben und damit umgehen. Ich habe eben schon gesagt, hier ist nichts davon geschrieben vom Sündenfall. Hier betrachtet der David das erstmal ganz, ich sag mal, von Anbeginn an. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Du hast ihm eigentlich alles unterstellt als Mensch, aber wir sind natürlich als Menschheit von Gott abgewichen und haben einen anderen Weg gewählt. David war ein Mann Gottes, aber wenn man die Menschheit im Allgemeinen anschaut, sind wir abgewichen vom Weg Gottes und leben unsere eigenen Maßstäbe, unser eigenes Leben. Vers 10 ist dann noch einmal genauso wie der Vers 2, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wie ein Rahmen um diese Verse 3 bis 9 legt der David diese Aussage, Herr, unser Herr, und auch hier wieder Yahweh, mein Gott, mein Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Er beginnt mit einem Lob, er endet mit einem Lob und dazwischendrin lesen wir etwas von diesen Dingen, die Gott gemacht hat, aber auch welche Herrschaft er auf uns Menschheit gelegt hat. Das war jetzt in einem ersten Durchgang mal, so wie David das geschrieben hat. Man kann diesen Psalm aber auch als messianischen Psalm lesen. Nicht nur als Schöpfungspsalm, sondern wir finden hier Verse, die euch wahrscheinlich beim Lesen sofort aufgefallen sind. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Vers 5 und 6. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Ihr als Bibelkenner wisst sofort, da klingelt es bei euch im Kopf, Moment mal, das steht doch auch im Neuen Testament. Ja, Hebräerbrief, können wir mal aufschlagen, Kapitel 2, dort finden wir genau diese Aussage wieder, im Vers 5, Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und ihr kennt diese Aussagen im Kapitel 1 und auch 2, die sich auf den Sohn Gottes, den Messias, beziehen, unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese ab Vers 5. Denn nicht Engel hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast alles unter seine Füße gelegt. Das war das Zitat jetzt aus Psalm 8. Und jetzt kommt die Anwendung. Denn indem er ihm alles unterworfen, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen seines Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Hier werden diese Verse 5 und 6 aus dem Psalm 8 auf den Herrn Jesus angewendet. Der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, er wurde selber Mensch, er hat sich der Begrenztheit des Menschen angenommen und er ist über diese Erde gewandelt, um dann für uns zu sterben und für uns ja alles gut zu machen, damit wir dann Errettung erfahren können, Gnade erfahren dürfen, und irgendwann wird ihm alles unterstellt sein. Und irgendwann wird auch jedes Knie sich diesem Sohn Gottes, jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Irgendwann in der Zukunft wird das passieren. Das ist heute noch nicht der Fall. Aber irgendwann werden auch alle, die ihn verleugnen und die ihn nicht akzeptieren, werden ihre Knie vor diesem Herrn und Herrscher beugen müssen. Wir finden auch eine Aussage im Neuen Testament über diesen Sohn Adams, diesen Adamas. 1. Korinther, Kapitel 15, lasst uns mal aufschlagen. Da sehen wir auch etwas von dem Adam, der von Gott geschaffen wurde, als Mensch aus Erde geformt, der erste Mensch, und dem zweiten Adam. 1. Korinther 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Hier sehen wir auch wiederum die Anwendung. Es gab einen Menschen, der von Gott geschaffen wurde, der gefallen ist, der irdisch war. Und es gibt einen zweiten, der vom Himmel gekommen ist, einen zweiten Adam, nämlich den Sohn Gottes, der Reine, der Makellose, der dann für uns auch das vollkommene Opfer darbringen konnte, um uns von unserer Sünde zu erretten. Und deswegen kann man diesen Psalm auch als einen messianischen Psalm lesen und verstehen, weil es auch hier Hinweise direkt auf unseren Herrn Jesus gibt. Rund 1000 Jahre später ist der Jesus ja dann Mensch geworden, und von uns aus, von unserer Warte, sind das jetzt schon 3000 Jahre zurück, als David diesen Psalm verfasst hat. Als Fazit jetzt vielleicht nochmal. Wir sehen hier in diesem Psalm die Größe Gottes. Und wir sehen auch, dass wir als Menschen quasi stellvertretend hier auf der Erde über die Schöpfung herrschen sollten. Und ich will jetzt mal sagen, er hat uns die Krone aufgesetzt, damit wir hier als Herrscher über die Schöpfung agieren. Aber nachdem Gott uns als, ich will in diesem Bild bleiben, als Könige geschaffen hat, haben wir die Krone verloren. Wir sind herausgefallen aus unserer Aufgabe, wir sind Gott untreu geworden, wir haben Gott verlassen als Menschen und wir sind gefallene Menschen, sündige Menschen und diese Herrschaft, die er uns eigentlich in die Hand gelegt hat, können wir nur noch ganz schlecht ausführen. Und was dabei rauskommt, wenn der Mensch herrscht, da brauchen wir gar nicht weit zu gucken. Wenn wir als egoistische Menschen unterwegs sind, da kommt nichts Gutes bei raus. Gott hat aber in seiner unendlichen Weitsicht und Allmacht und Allwissenheit schon einen Weg der Errettung ja in seinem Sohn Jesus Christus geschaffen. Und er hat schon vor Grundlegung der Welt den Heilsplan zurechtgeschrieben und zurechtliegen gehabt, weil er wusste, dass wir Menschen eben fehlerhaft sind und uns abwenden würden von ihm. Und er hat uns dann durch Jesus Christus die Möglichkeit gegeben, wieder zu Gott zurückzukommen, dass wir durch ihn versöhnt werden mit dem heiligen, allmächtigen, majestätischen, großen Gott im Himmel, der weit über uns steht. Aber Gott wollte bei der Schöpfung und will es auch noch heute eine lebendige, direkte Beziehung zu seinen Geschöpfen haben. Und er möchte, dass wir Kinder Gottes werden und dass wir nicht verloren gehen in die ewige Verdammnis, sondern er möchte, dass wir Leben finden in ihm. Und dafür hat Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Und man kann sagen, jetzt ist die Krone wieder zurechtgerückt. Wir lesen im Neuen Testament davon, dass wir Könige und Priester sind, ein königliches, priesterliches Geschlecht, als diejenigen, die wir durch Jesus Christus erkauft und errettet wurden. Nicht, dass wir besonders geeignet wären, besondere Fähigkeiten hätten oder weil wir so liebenswert wären, sondern Jesus Christus hat uns herausgeliebt aus unserer Schuld und hat uns Wert gegeben. Nicht aus uns heraus, sondern Christus hat uns herausgeliebt aus der Finsternis und der Verlorenheit und hat uns hineingebracht in die Familie Gottes. Und wir sind Könige und Priester und dürfen jetzt wieder diese Krone tragen. Und wir dürfen jetzt auch durch den Heiligen Geist in unserem Leben herrschen. Wir dürfen jetzt durch diese Möglichkeit, die uns Gott geschenkt hat, dass Gott in unseren Herzen wohnt, als Gläubige, dass er uns ausgestattet hat mit dem Heiligen Geist, dürfen wir unterwegs sein und dürfen herrschen auch über unser Leben, über Sünde in unserem Leben. Wir dürfen von ihm ja einfach umgestaltet werden. Der Heilige Geist, der in uns arbeitet, uns an alles erinnert, was der Herr Jesus gesagt hat, der möchte, dass wir uns verändern in sein Bild hin. Und wir können jetzt anders als früher, als wir unter der Sünde geknechtet waren, versklavt waren, können wir heute als Gotteskinder anders in unserem Leben unterwegs sein. Wir müssen nicht mehr zwanghaft sündigen. Wir tun es noch. Aber wir haben die große Chance als Gläubige mit dem Heiligen Geist ausgestattet, anders unterwegs zu sein, als wir es vor unserer Wiedergeburt waren. Und wir werden auch zukünftig mit dem Sohn Gottes herrschen. Der Jesus wird irgendwann wiederkommen, das liegt noch in unserer Zukunft. Er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und er wird als König auf diese Erde kommen. Er wird auf dem Thron sitzen, er wird hier herrschen mit seinen Heiligen. Da dürfen wir dazugehören. Großartige Perspektiven, eine wunderbare Zukunft, die uns verheißen ist als Kinder Gottes. Ja, und das ist so ein Fazit nochmal aus diesem Psalm. Wir dürfen Gott in seiner Größe bestaunen. Geht demnächst einfach mal raus, schaut euch den Himmel an, nehmt euch ein Mikroskop und guckt euch die kleinen Teile an, die man da so drunter sehen kann, wie wunderbar das alles gebaut und ausgestattet ist. Macht euch Gedanken über diese Größe Gottes, so wie wir es auch im Römerbrief lesen am Anfang, dass wir einfach, wenn wir von Gott nichts wüssten, allein wenn wir rausgehen und uns die Natur angucken, müssten wir überzeugt werden, das muss einer, ein intelligentes Wesen, ein Planer hergestellt haben. Das kann doch gar nicht alles von selber so entstehen, in dieser Präzision und Feinheit und Schönheit. Ja, und wir dürfen uns erfreuen an der Kreativität Gottes, was er alles gemacht hat. Ich bin auch Angler, ich gehe immer mal wieder angeln im Urlaub und freue mich dann auch, wenn ich so einen Fisch in der Hand habe, wie klasse der aufgebaut ist, wie wunderbar er für sein Leben im Wasser ausgestattet ist, wie vielfältig auch die Farben und die Formen sind, die es da gibt. Also großartig einfach das anzuschauen und sich daran zu erfreuen. Und das ist, was ich euch jetzt wünsche, dass ihr einfach staunt über die Größe Gottes und dankbar seid über die Tatsache, dass Gott sich unser annimmt. Dieser große, gewaltige Gott liebt dich, er kennt dich mit Namen und er nimmt an deinem Leben teil und er möchte auch in deinem Leben große Bedeutung haben. Und lasst uns diese Beziehung zu Gott intakt halten, nah bei ihm sein, mit ihm unterwegs sein und ihn loben und preisen.